Hallo Frau Knifka.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Ehe wir auf das von Ihnen eingeworbene Graduiertenkolleg zu sprechen kommen, noch eine etwas mehr persönliche Frage in Anbetracht Ihrer Biografie und Ihres großen Engagements, zum Beispiel im internationalen Bereich oder auch in der Flüchtlingsarbeit. Was treibt Sie denn jenseits Ihres beruflichen Schwerpunkts an?
Ich glaube, es ist Neugier und eine gewisse Freude, mit anderen Menschen zu tun zu haben.
Und warum dann gerade international oder mit Flüchtlingen?
Ich glaube, das war Zufall. Ich bin schon früh in meiner Jugend mit Leuten aus anderen Ländern zusammengekommen, obwohl ich das katholische Mädchen auf dem Lande und vom Lande war. Und ich fand das immer anregend und spannend. Ich habe viel als Kind schon sehr viel gelesen, auch über andere Länder. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fand das immer sehr anregend und bereichernd, schon sehr früh.
Das ist ja wunderbar, dass das dann sozusagen auch in Ihren beruflichen Schwerpunkt Einfluss genommen hat. Sie haben jetzt ein neues Forschungs- und Nachwuchskolleg sozusagen an Land gezogen, wenn man es mal ein bisschen salopp ausdrückt, vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen Fachunterricht. Das ist angesiedelt in dem Bereich Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Was wird denn genau beforscht?
Also dieses Promotionskolleg befasst sich im Kern mit den sogenannten Vorbereitungsklassen, die auch internationale Klassen, Willkommensklassen genannt werden, und erforscht, inwieweit dieser Unterricht auf den Regelunterricht oder sagen wir gezielter auf den Regelunterricht vorbereiten kann. Es gibt ja bislang noch keinen, sagen wir, bundesweit einheitliches Curriculum für diese Vorbereitungsklassen, also in einzelnen Bundesländern schon, und es gibt überall irgendwelche Richtlinien, aber wir haben uns die angesehen und festgestellt, dass die sich einerseits, also ein Teil davon, orientiert sich sehr stark am muttersprachlichen Deutschunterricht, das ist nicht angemessen, und auf der anderen Seite zu sehr an Deutsch als Fremdsprache, das ist auch nicht angemessen. Diese Vorbereitungsklassen sollen eben auf die Teilnahme am Regelunterricht vorbereiten, und dazu sind andere Sprachhandlungen, anderes Sprachmaterial und ein anderer Umgang auch mit der deutschen Sprache vonnöten. Und das soll erforscht und vorangetrieben werden.
Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht weiß nicht jeder und jede, was eine Vorbereitungsklasse ist. Eine Vorbereitungsklasse, da kommen Kinder rein, die hier nach Deutschland kommen, aber aus anderen Ländern kommen, viele Flüchtlingskinder, deswegen ist das jetzt aktuell, und die eben kein Deutsch bisher können. Ist das so richtig von mir definiert?
Ja, das ist richtig. Aktuell haben wir halt sehr viele Flüchtlingskinder in den Klassen, aber diese Vorbereitungsklassen gibt es schon seit den 70er Jahren. Also das sind eben Kinder, die ohne Sprachkenntnisse am Schulunterricht teilnehmen müssen. Sie sind ja, es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland, und sie werden dann auf den Unterricht vorbereitet. Nicht flächendeckend gibt es Vorbereitungsklassen, aber es gibt doch sehr, sehr viele.
Das ist natürlich für Schule sehr relevant, weil wenn diese Kinder dann in den ganz normalen, also in die Regelklassen kommen, dann sollten sie ja dort auch dem Unterricht folgen können.
Genau. Und die Vorbereitungsklasse sollte eigentlich darauf, den Sprachunterricht darauf abzielen, auf diese Teilnahme am Regelunterricht.
Und wenn Sie das beforschen, gehen Sie dann direkt in die vorhandenen Vorbereitungsklassen, oder wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich zum einen vorstellen, dass man den Regelunterricht erforscht. Das heißt, man, also gerade das Projekt, eines der Projekte, welches hier in Freiburg angesiedelt ist, nimmt eine große Bedarfsanalyse vor und schaut also, welche sprachlichen Handlungen sind im Regelunterricht, insbesondere auch im Fachunterricht, wichtig, was sind so die Kernsprachhandlungen, die vollzogen werden müssen? Was ist rezeptiv gefordert im Lesen, im Hören und so weiter? Also es wird wirklich der Regelunterricht untersucht mit Bezug auf die Erarbeitung eines Curriculums für die Vorbereitungsklassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass so die Methodik, Didaktik der Vorbereitungsklasse selber vielleicht noch ein bisschen modifiziert werden muss.
Die stelle ich mir ja relativ schwierig vor. Da sind ja Kinder aus ganz anderen, sagen wir mal, Sprachkultur und auch Lernerfahrungszusammenhängen zusammen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle aus einem Land kommen und sozusagen den gleichen Hintergrund haben.
Das ist die große Herausforderung bei diesen Vorbereitungsklassen. Die sind in jeder Hinsicht heterogen, wie man sich das vorstellen kann. Sie haben Kinder mit unterschiedlichen Ausgangssprachen, was ich nicht als das große Problem ansehen würde, aber eben unterschiedlichen Alters. Ich habe Vorbereitungsklassen erlebt in Köln, in meiner vorherigen Arbeit, wo Kinder, also Schülerinnen und Schüler von 10 bis 16 Jahren oder 11 bis 16 Jahren
drin waren. Da liegen ja Welten dazwischen.
Da liegen Welten zwischen. Sie haben alphabetisierte Kinder, nicht alphabetisierte Kinder, Kinder mit hohen Unterschieden, was die Literacy angeht. Ja, und jetzt kommen weitere Probleme hinzu, wie Traumatisierungen. Ja, die Heterogenität ist sehr groß und die Anforderungen an die Kinder, also sich sprachlich einzustellen auf die Teilnahme am Regelunterricht, es müssen ja Fachinhalte auch in der Vorbereitungsklasse mit vermittelt werden, das ist jedenfalls unsere Idee, die stellt natürlich weitere Herausforderungen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Kinder aus dem arabischen Raum, die beispielsweise kein Englisch gelernt haben, die aber im Arabischen literalisiert sind, die lesen von rechts nach links, die schreiben von rechts nach links. Das heißt, die haben in der Rezeption eine ganz andere Automatisierung als Kinder, die eine andere Lese- und Schreibrichtung kennen. Das muss man wissen und da muss man auch drauf eingehen. Ja?
Jetzt, Sie sagten es schon, Ihr Graduiertenkolleg ist so aufgebaut, dass es verschiedene Schwerpunkte hat. Vielleicht können Sie zu den Schwerpunkten, die erforscht werden, noch was sagen. Und damit kommen wir ja auch ein bisschen zu der Zusammenarbeit. Es wird ja nicht alles hier in Freiburg gemacht.
Nein, das ist dieses Graduiertenkolleg wird von allen pädagogischen Hochschulen gemeinsam betrieben. Die Federführung liegt hier in Freiburg. Wir werden
bei Ihnen?
Ja, bei uns hier im Team. Wir werden eine Juniorprofessur und zwei Lehrerabordnungen haben und es wird aber auch je noch eine Lehrerabordnung an den anderen pädagogischen Hochschulen geben und dort werden unterschiedliche Schwerpunkte beforscht. In Heidelberg zum Beispiel wird Zweitspracherwerb durch Fachunterricht erforscht. In Ludwigsburg zum Beispiel der Übergang, wie kann der Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse gelingen? Weingarten untersucht sprachliche Interaktionen, ja, so weiter. Ja,
vielen Dank. Forschungs- und Nachwuchskolleg vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen Fachunterricht. Dieses Forschungsprojekt, das haben Sie, Frau Knifferer, wie wir es im ersten Teil ja schon besprochen haben, neu eingeworben hier. Das startet oder ist jetzt gerade gestartet. Jetzt sind Sie aber hier sozusagen die Expertin an der PH für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Und mich würde jetzt interessieren, gibt es Impulse, die Sie sich erhoffen von diesem Forschungsprojekt auf Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, diese Studiengänge?
Also ich hoffe sehr, dass diese Idee des sprachsensiblen Fachunterrichts vorangetrieben werden kann, dass wir Impulse setzen können für die Fachdidaktiken, dass in den Fachdidaktiken auch so Sprache vermittelt wird, also der Aspekt der Sprachvermittlung im Fachunterricht eine stärkere Rolle spielen wird oder überhaupt mal initiiert wird.
Ich habe zum Beispiel da so ein Beispiel von vor ein paar Jahren. Da war im Gymnasium, im Freiburger Gymnasium, mein Mann hat da Mathematik unterrichtet und da waren Kinder auch drin, die nicht Deutsch als Erstsprache sozusagen sprachen und die sind regelmäßig über Textaufgaben in der Mathematik gestolpert. Gute Mathematiker, aber die Textaufgaben, die waren irgendwie schwierig.
Ja, das ist, es ist halt so, dass, sagen wir mal, eine situative Einbettung, wie wir sie in Textaufgaben finden, übersetzt werden muss, also um es ganz einfach zu sagen, übersetzt werden muss, in eine mathematische Formel, in mathematische Operatoren. Und das ist nicht unbedingt einfach. Manchmal ist das Setting für Kinder auch, die aus anderen Kulturkreisen kommen, auch nicht so nachvollziehbar. Ich hatte mal ein Beispiel, das war noch während meiner Zeit im Sprachförderprojekt an der Uni Köln. Kinder, die konnten mit so einem Setting ein Haustier in Form eines Hundes zu versorgen und dafür so Hundefutter zu kaufen und dergleichen gar nichts anfangen, weil Hunde als Haustiere in den Familien tabu waren. Und da gibt's möglicherweise dann eine emotionale Schranke.
Also es ist total wichtig für Lehrkräfte aller Sparten sozusagen, aller Fachdidaktiken, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, man muss sich auch vorstellen, dass mit jedem Fach eine bestimmte Fachsprache verbunden ist, die auch angemessen verwendet werden muss. Und diese Fachsprache muss von allen Schülerinnen und Schülern neu gelernt werden. Dazu ist Schule ja da. Also dieser Literarisierungsprozess oder dieser sprachliche Bildungsprozess, der geht ja weiter. Der geht ja bis zum Abitur und der ist halt auch in jedem Fach vorhanden und müsste tatsächlich auch stärker betont werden. Also dieser sprachliche Aspekt im Fach müsste meiner Ansicht nach expliziter auch gelehrt werden. Das müsste mehr Unterrichtsthema sein.
Und das ist ja genau auch das Ziel mit diesem schönen Titel vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen Fachunterricht.
Genau.
Da steckt es ja genau drin.
Genau.
Jetzt möchte ich aber gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie sind nämlich auch ehrenamtlich aktiv an der PH, nämlich die PH-Verbindung zur Flüchtlingsunterstützungsarbeit, die hier im Stadtteil Littenweiler gemacht wird. Was machen Sie denn da genau?
Ja, ich bin im Bürgerverein Littenweiler aktiv, zurzeit nicht mehr so aktiv wie Anfang des Jahres. Wir haben eine Freiwilligengruppe, eine Ehrenamtlergruppe, die sich um geflüchtete Frauen hier in der Höllentalstraße kümmert. Zu Beginn des Jahres, bevor die Frauen hier angesiedelt wurden, habe ich diese Gruppe zunächst mal fortgebildet in, ja, sagen wir so, in Sprachunterricht Sprachbegleitung. Und nachher, ich denke, das war April dieses Jahres, habe ich gemeinsam mit unseren Studierenden aus dem Bachelor und aus dem Master, that stuff, dann die tatsächliche Spracharbeit begonnen und sie setzt sich bis heute fort. Wir haben da in der Schwarzwaldstraße 197 zweimal in der Woche Sprachunterricht. Eine Gruppe, die macht also ganz regulären Sprachunterricht und die andere Gruppe ist mit Alphabetisierung von Frauen befasst.
Es ist ja in einer Zeit, wo das nicht so einfach ist, ohne anerkannt zu sein, in offizielle Sprachkurse zu kommen, eminent wichtig, stelle ich mir vor. Aber was ist jetzt von Seiten der Studierenden da so der Punkt?
Also ich habe das im Augenblick so geregelt, dass die Bachelor- und Masterstudierenden dort die Arbeit dort als Blockpraktikum anerkannt bekommen. Aber das ist nicht die einzige Triebfeder. Die Studierenden haben schon auch gemerkt, dass sie die Inhalte des Studiums sehr viel besser verstehen in der unmittelbaren Arbeit mit Lernenden und auch mit dieser Zielgruppe. Und ich denke, es bringt ihnen auch ein hohes Maß an Befriedigung und auch an Berufserfahrung. Es ist eben nicht einfach, mit nicht alphabetisierten Erwachsenen zu arbeiten, die noch sehr jung sind. Diese Frauen sind alle unter 30 und sie wollen sich hier dauerhaft niederlassen. Um sich dauerhaft niederzulassen, müssen sie einen Integrationskurs bestehen, B1 Sprachniveau des europäischen Referenzrahmens erreichen. Sie müssen nachher selbstständig sein, einen Beruf ergreifen. Dazu muss man lesen und schreiben können. Und bei lernungewohnten Menschen ist das eine sehr große Hürde. Aber wiederum für unsere Studierenden eine große Chance, mit dem Real Life konfrontiert zu sein und das, was sie in Büchern lesen, in der Realität wiedergespiegelt zu sehen. Ich denke, so ist das Lernen auch intensiver und nachhaltiger. Also die profitieren in sehr hohem Maße davon.
Sie haben mir vorhin auch erzählt, da gibt es ein ganz großes Engagement seitens der Studierenden.
Ja, sehr viel Freiwillige. Im Rasthaus arbeiten eine Reihe von
Rasthaus,
Studenten.
Sagen Sie gerade, was das ist?
Rasthaus ist eine Organisation hier in Freiburg, die Menschen jedweder Couleur, Überzeugung, jedweden Ansehens, Essen und Unterkunft gibt, und sie bieten auch regelmäßig, ganz unverbindlich, Sprachkurse an. Da sind viele Studierende unterwegs und beileibe nicht nur aus Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, sondern überhaupt Studierende der PH. Wir haben aber auch eine Reihe von Studierenden, die bei Südwind sich engagieren, bei den Projekten von Kolleginnen und Kollegen oder auch
Südwind
in Schulen.
Südwind ist eine Initiative, die schon sehr lange existiert und wo Menschen mit nicht deutscher Herkunft sozusagen Unterstützung finden und auch sehr viel Kontakte auch in den Stadtteil hinein.
Genau, oder das Salam-Projekt von der Kollegin Wenzler-Krämer, da sind auch Studierende unterwegs, und wir versuchen auch die Arbeit, die in diesen den Projekten der Kollegen geleistet wird, dann auch, wenn es geht, auf Blockpraktika und so weiter anzuerkennen, sodass wir miteinander kooperieren.
Ja, das ist eine super Arbeit, nämlich sozusagen das Engagement mit der beruflichen Tätigkeit zu verknüpfen. Ich denke, da ist dann die berufliche Tätigkeit auch viel befriedigender und man macht sie auch viel lieber, wenn das zusammenläuft. Frau Knifka, da sind Sie nicht ganz unschuldig dran. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier im Studio waren.
Ja, ich bedanke mich.